Das Dortmund-Update von Radio 91.2 und den Ruhrnachrichten.
Herzlich willkommen zum Dortmund-Update. Und das hier ist eine besondere Folge, denn es ist die letzte Folge des Dortmund-Updates. Zum letzten Mal schauen wir in dieser Form gemeinsam zurück auf die wichtigsten Themen der Woche hier in der Stadt. Wir arbeiten schon an neuen Formaten. Sobald die fertig sind, hört ihr es dann bei Radio 91.2 und lest es in den Ruhrnachrichten. Jetzt aber erstmal das letzte Dortmund-Update für euch. Ich bin Anna Deschke und bei mir im Studio ist heute der Kollege Bastian Pietsch von den Ruhrnachrichten. Schön, dass du da bist.
Hallo Anna.
Wir starten wieder mit einem kleinen Schnelldurchlauf. Einige Top-Themen der Woche hört ihr jetzt in O-Tönen und los geht's mit dem ersten Präsenzschultag für Grundschulen und Abschlussklassen.
Du hast hier einen Lehrer auch ein bisschen Nacken sitzen, der dann auch mal sagt, ja kommt, jetzt arbeitet weiter. Und zu Hause, ich habe ja auch zum Beispiel einen Kater zu Hause, der lenkt dann einen ab oder eine Familie, die dann einen auch ablenkt. Da kann man einfach nicht so fokussiert arbeiten zum Teil.
In Hokkaido gibt es den stärksten Zuwachs an Corona-Fällen in Dortmund. Das geht aus einer Statistik der Stadt hervor. Demnach steigt die Zahl der Infektionen in Hokkaido um rund 20% im Vergleich zum Vormonat. Auch in der Innenstadt Ost liegt ein hoher Anstieg vor. Das hängt laut Stadt unter anderem mit der Zahl der infizierten Bewohner in dortigen stationären Pflegeeinrichtungen zusammen.
Ich führe ein Stäbchen in die Nase ein, drehe so ein bisschen hin und her. Das muss auch nicht so ganz tief sein wie beim Arzt. Dann stecke ich das Stäbchen für 2 Minuten in ein Röhrchen, das mit einer Flüssigkeit befüllt ist. Und dann träufel ich ein paar Tropfen auf einen Teststreifen. Nach rund 15 Minuten zeigt der mir dann an, ob das Coronavirus entdeckt wurde bei mir oder nicht.
Erst vor 2 Monaten hatte die Stadt die Sanierungspläne für die 8 Hochhäuser und die Tiefgarage abgesegnet. Laut Informationen des Mietervereins bleibt es dabei, dass die Bauarbeiten in der 2. Jahreshälfte beginnen. Dann sollen die über 400 Wohnungen am Vogelpotsweg wieder bewohnbar gemacht werden. Sie stehen seit 3,5 Jahren leer. Die Forte-Gruppe hat bereits rund 1600 Wohnungen in Landstrop und Scharnhorst, die ebenfalls sanierungsbedürftig waren.
Giotto und Jogurette muss sein. Man weiß ja nicht, wann tatsächlich jetzt noch wieder Eis essen kann. Es soll ja wieder schlechter werden.
Letzte Woche habe ich auch noch Schnee geschippt. Und jetzt, ich weiß nicht, 40 Grad mehr als letzte Woche. Also so ist mir das Eis lieber.
Bei einem Verkehrsunfall in Aplerbeck ist ein 4-jähriges Kind ums Leben gekommen.
Lass uns gleich mal bei diesem furchtbaren Unfall bleiben, Bastian. Das war Mittwochmittag in Aplerbeck.
Genau. Da ist ein 4-jähriger Junge mit seiner Mutter unterwegs gewesen und die sind an einer Fußgängerampel über eine Straße gegangen. Und als es grün geworden ist, ist der Junge wohl losgerannt und wurde dann von einem Auto erfasst, das von einem 84-jährigen Mann gefahren worden ist. Die Situation ist insofern ein bisschen besonders, weil es da eine sowieso gefährliche Stelle ist. Das ist eine provisorische Ampel. Da ist seit einer ganzen Zeit der Bürgersteig wegen Bauarbeiten gesperrt und Anwohner kritisieren schon länger, dass es da eine gefährliche Ecke ist. Und ja, jetzt ist die Trauer natürlich groß.
Solche Unfälle, die werfen ja auch immer wieder die Frage auf, wie lange ist ein Mensch gefahrlos in der Lage, ein Auto zu bedienen? Ne? Dazu haben wir auch was von einer Hörerin bekommen, das würde ich ganz gerne vorlesen. Mein Schwiegervater war dahingehend auch sehr beratungsresistent und wir haben immer gehofft, dass so etwas nie passiert, damit er einsichtig wird. Leider hatten wir aber keine Chance, auch nicht nach einem heftigen Unfall. Gott sei Dank nur mit einer Laterne und mit sich selbst. Er hatte eine beginnende Demenz und war nicht bereit, sich in ärztliche Behandlung zu begeben, weil er es nicht wahrhaben wollte. Solche unnötigen Unfälle, die sind zum Haare raufen und zeigen mir mal wieder die eigene Hilflosigkeit auf. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt bei diesem Thema, ne?
Ja, absolut. Das klingt aber auch nach einem außergewöhnlichen Fall, den du da jetzt geschildert hast, wo zumindest für mich die Lage ziemlich eindeutig ist. Aber die Diskussion gibt es ja immer mal wieder. Ich glaube, das kann man nicht so genau am Alter festmachen, weil ja mit steigendem Alter die Leute durchaus noch unterschiedlich fähig sind. Aber das offener zu diskutieren und auch früher bereit zu sein, zu sagen, okay, ich setze mich vielleicht nicht hinter ein Steuer eines Autos mehr, ist, glaube ich, eine ganz schlaue Sache. Aber dafür ist vielleicht Autofahren auch zu sehr Kulturgut in Deutschland. Das weiß ich nicht.
Ja, ich halte es aber auch für wichtig, dass man vielleicht einfach mal wieder miteinander darüber spricht. Ja, ne? Also, dass man das ein bisschen spiegelt und dann schaut, hey, ist es wirklich noch so? Kann ich das noch? Kann ich es nicht? Ich kann aber auch verstehen, dass die Leute natürlich diese Selbstständigkeit behalten wollen. Das ist ja der andere Aspekt, ne? Dass man dann sagt, nein, ich möchte aber trotzdem noch alleine zum Einkaufen fahren mit dem Auto und nicht angewiesen sein auf andere.
Ja, na klar. Und das ist ja auch manchmal notwendig, ne? Also, wenn du jetzt so in den äußeren Stadtbezirken wohnst, hast du manchmal, wenn du zum Arzt musst oder so und das mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen muss, schon Probleme.
Richtig. Ein weiteres Thema, das uns in dieser Woche beschäftigt hat, das war ja die Demo in der Innenstadt am Dienstagabend. Impfgegner waren da im Autokorso unterwegs durch die Innenstadt. Du hast das mitbekommen, ne?
Ich habe das mitbekommen. Ne? Ich bin so ein bisschen Anwohner an der Strecke und habe gedacht, Was ist da plötzlich los? Warum höre ich hier Lautsprecher durchsagen irgendwie abends, während ich gemütlich auf dem Sofa sitze und dann auch noch, naja, Lautsprecher durchsagen, die so ein bisschen wie eine Parodie ihrer selbst anmuteten? Mhm. Und gut, ich wusste natürlich, dass es ein Autokorso sein würde, aber ich war doch überrascht davon, wie der sich dann eine Form gegeben hat.
Inwiefern?
Naja, ich habe mit anderen Botschaften ein bisschen, oder nicht mit anderen Botschaften, aber überhaupt nicht mit dieser Form von Botschaft gerechnet. Ich habe gedacht, die fahren da irgendwie durch und haben vielleicht Plakate oder was auch immer, aber dass dann wirklich die Stadt beschallt wird mit den Botschaften, wie, weiß ich nicht, unsere Demokratie ist in Gefahr, wo ich mich natürlich dann erstmal frage, okay, welcher Teil unserer Demokratie wird von wem gefährdet und was schlagt ihr jetzt vor, was man dagegen machen sollte? Also es fühlte sich sehr wirr an für mich alles. Mhm.
Dazu gab es ja auch noch einen nicht kleinen Gegenprotest. Da waren ja ungefähr 200 Leute unterwegs und die haben sich Fahrräder ausgesucht als Demo-Mittel.
Genau, ja. Also es waren ungefähr 70 Autos unterwegs und ungefähr 200 Gegendemonstranten, die das dann immer wieder blockiert haben. Wobei ich mich auch so gefragt habe, also man kann ja immer diskutieren, ob ein Gegenprotest sinnvoll ist, zu zeigen, dass eine Meinung eine Minderheitenmeinung ist oder ob sie dieser Meinung dann nur mehr Raum gibt. In dem Fall hätte ich mir einfach gewünscht, wenn die mit ihrem Autokorso noch ein bisschen schneller gefahren wären. Gerne mit 80 um den Wall, dann wäre das Ganze schnell vorbei gewesen.
Denn leider ist die ganze Nummer ja auch noch ein bisschen eskaliert. Das war, glaube ich, Höhe Fußballmuseum. Da hatte dann einer dieser Demo-Teilnehmer eine Panne.
Ja, genau. Der ist, glaube ich, liegen geblieben mit seinem Auto und ist dann, so schreibt das die Polizei, angegangen worden von Gegendemonstranten, was auch immer das ist. Genau. Jedenfalls weiß die Polizei nicht von nennenswerten Schäden an Autos, nach dem Bericht, den wir kennen. Aber in dem Auto von dem Menschen, der dann liegen geblieben ist, ist dann eine Machete gefunden worden, was ja also zumindest versammlungsrechtlich schwierig ist, denn das Versammlungsrecht sieht ja vor, sich ohne Waffen zu versammeln.
Richtig, da laufen jetzt natürlich auch Strafverfahren. Und dann gab es auch noch mehrere Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung an dem Abend. 3 Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung gab es auch noch. Da ging es wieder mal um diese Atteste zur Maskenbefreiung, die wohl gefälscht waren. Gegen 11:15 war die ganze Sache dann durch und das war doch ein sehr unruhiger Abend. Hast du denn dann nachher gut schlafen können?
Ja. Also ich sag mal, die Sachen, die du jetzt genannt hast mit Corona-Verstößen und so, das ist ja nun auch alles nichts, was ganz neu wäre. Und auch diese Bewegung ist ja nun auch keine, die ganz neu ist. Und ja, ich glaube, man muss das ein bisschen aushalten und dagegenhalten, sozusagen.
Dann kommen wir jetzt mal zurück zu den Schulen, die ja wieder geöffnet haben. Am Montag, erster Tag, Präsenzunterricht, zumindest für einen Teil. Also die Grundschüler und die Abschlussklassen dürfen wieder raus aus der Jogginghose und rein in den Klassenraum. Wir waren am Heinrich-Heine-Gymnasium und haben mit Schülern gesprochen. Und die Maida, die hat uns erzählt, wie froh sie ist, dass sie jetzt endlich wieder zurück ist.
Aber ich bin doch glücklich, dass ich jetzt hier sitze. Ich konnte wieder eine Hose anziehen, eine recht vernünftige. Ich konnte mich wieder ein bisschen fertig machen. Also es ist doch schön, mal wieder hier zu sitzen. Zu Hause, da sitzt man alleine den ganzen Tag herum und man sieht da keinen Sinn hinter, sich jetzt irgendwie fertig zu machen, großartig, oder sich zu schminken oder so.
Kann ich mir gut vorstellen, dass das zu Hause eben nochmal wesentlich schwieriger ist, ne? Auch da die Konzentration zu kriegen, gerade bei so wichtigen Dingen wie, ich mache mein Abi in diesem Jahr und muss dafür lernen.
Ja, da ist die Schülerin, mit der ihr gesprochen habt, auf jeden Fall auf Linie mit unserer Schulministerin Frau Gebauer, die nämlich gesagt hat, dass die Freude über die Rückkehr den ersten Schultag geprägt habe. Ich habe auch mit einer Dortmunder Schülerin gesprochen, die so ein bisschen zwiegespaltener war. Also sie hat das so ein bisschen geschrieben, ja, sie hat sich auch gefreut, zurückzukommen, aber es ist ein bisschen auch eine Situation zwischen zwei Ängsten. Zum einen der, sich mit dem Coronavirus anzustecken, und zum anderen aber auch der, den Abschluss nicht zu schaffen.
Ja, da ging es Maida aber auch ganz ähnlich. Die hat auch so ein bisschen gemischte Gefühle aktuell.
Ich weiß, dass sich die Leute hier aufpassen und die tragen alle eine Maske und desinfizieren auch regelmäßig ihre Hände. Trotzdem hat man einfach schon ein bisschen so seine Bedenken, wenn man jetzt so hier auch zum Beispiel im Raum sitzt und so weiter. Und ich habe auch meine Großmutter zu Hause. Man möchte jetzt ungern dann noch was von der Schule hier aus dann nach Hause schleppen. Da würde man doch schon lieber zu Hause bleiben.
Also es bleibt ein schwieriges Thema. Wir haben jetzt eine Woche Präsenzunterricht hinter uns in den Grundschulen und bei den Abschlussklassen. Schauen wir mal, wie sich das jetzt entwickeln wird hier in Dortmund. Und wir müssen in der heutigen Folge auch nochmal über die Verwüstungen reden, die da am Wochenende auf gleich 2 Friedhöfen in der Stadt verursacht worden sind. Das waren ja insgesamt fast 90 Gräber.
Mhm, genau, also 2 Friedhöfe im Dortmunder Süden, ein katholischer, ein evangelischer. Auf einem, ich glaube, über 60, auf dem anderen über 20 Gräber, die beschädigt worden sind. Ja, und ein bisschen großes Rätselraten, wer denn dahinter stecken könnte. Eine Vermutung gibt es. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Erzähl.
Bei dem katholischen Friedhof befürchtet man so ein bisschen, dass Jugendliche, die da wohl öfter mal rumhängen und so, ich zitiere jetzt mal aus einem Menschen, der das von der Gemeinde gesagt hat, die Flaschen kreisen lassen. Mhm. Ja, aber ich meine, die Vermutung ist natürlich irgendwie eine, die öfter mal von verschiedenen Seiten aufkommt, ob sie nun begründet ist oder nicht. Ich kenne mich da in der Gegend nicht genug aus, um das wirklich einschätzen zu können, aber was man halt wirklich sagen muss, also Gräber zu beschädigen, Blumen rauszureißen, das ist einfach komplett geschmacklos.
Richtig. Wir haben auch mit jemandem gesprochen, dessen Enkel in einem der betroffenen Gräber begraben worden ist, Georg Kölbel, und er hat uns das hier erzählt.
Ihr wollt ein paar Blumen noch bringen, und da haben wir das Chaos gesehen. Dann hatte ich dann meine Tochter informiert und die Polizei, die haben dann gesagt, wir schicken einen Wagen, ich soll hier warten. 20 Uhr habe ich mich nochmal gemeldet, da haben sie dann gesagt, es kommt keiner, es wird erst heute aufgenommen, das wäre wohl bekannt, ja, sie sind wieder nach Hause gegangen. Ja.
Na, und jetzt werden die Gräber so ganz langsam wieder in Ordnung gebracht.
Was so gut ist, stellen wir mal wieder hin, ja, die Laterne und Licht rein, was kaputt ist, entsorgen wir, ja. Die Enkelkinder hatten dann so ringsrum so Steine hingelegt, ja, die beiden Mädchen.
Da fehlen mir tatsächlich die Worte, wenn ich das höre. Also ich habe mich da auch schon am Wochenende tierisch drüber aufgeregt, als das erste Mal rauskam, weil es geht einfach nicht. Also es gibt Dinge, die macht man einfach nicht, und das gehört dazu, ne?
Ja, es ist einfach so sinnlose Zerstörung an Dingen, die für viele Menschen großen emotionalen Wert haben, und das, also, muss halt nicht sein.
Richtig.
Wirklich nicht.
So, kommen wir zum nächsten nicht so ganz erfreulichen Thema, die Corona-Statistik.
Oh ja.
Ne? Alle 4 Wochen kriegen wir ja einen etwas genaueren Überblick darüber, wo es in der Stadt gerade wie viele Corona-Fälle gibt. Jetzt war es wieder soweit, wir haben die Zahlen für die Stadtbezirke.
Genau, die Stadt gibt immer ein umfangreiches Briefing raus. Das aktuelle bezieht sich auf den Zeitraum 13. Januar bis 12. Februar. Und ich würde sagen, da haben wir vor allen Dingen 2 Dinge durchgelernt. Erstens, wir wissen ungefähr, dass das Gesundheitsamt von der Hälfte der Fälle nicht weiß, wo die Leute sich angesteckt haben. 40% der Fälle finden im familiären Umfeld statt, der Ansteckung, und jede 10. Ansteckung im beruflichen Umfeld. Das ist so das, was wir darüber gelernt haben. Und was daraus auch nochmal ein bisschen klar geworden ist, ist, dass wir davon ausgehen müssen, dass die Mutante, die zuerst im Vereinigten Königreich nachgewiesen worden ist, B117, in Dortmund schon relativ verbreitet sein wird. Da kann man von ausgehen, weil also es finden jetzt erst Verfahren statt, das regelmäßiger nachzuweisen, dass es öfter sequenziert wird. Darüber haben wir vergangene Woche auch gesprochen. Mhm. Und man muss aber wohl schon annehmen, dass das verbreiteter in Dortmund ist, als wir bisher wissen.
Und wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, welcher Stadtbezirk Rekordhalter war in den letzten 4 Wochen, das war tatsächlich Huckade.
Ja,
19%
genau.
Anstieg, ne?
Ja.
Und,
also Anstieg der Neuinfektion im Vergleich zum Vormonat.
Genau. Und in der Nordstadt, da gingen die Zahlen nur noch um 8% hoch, was ja eine ganz gute Nachricht ist, weil die waren sonst immer relativ weit oben, beziehungsweise sogar Spitzenreiter, wenn mich nicht alles täuscht.
Genau, ja. Also die sind auch bei der Zahl der Neuinfektionen sowieso noch Spitzenreiter, weil es halt einfach auch der bevölkerungsreichste Stadtteil ist. Aber der Anstieg der Neuinfektionen ist halt geringer geworden. Also jeder Anstieg von Neuinfektionen ist tendenziell schlecht, weil wenn mehr Leute sich neu infizieren, ist es halt nicht gut.
Und vor diesem Hintergrund ist es noch weniger gut, dass wir sehr viele Verstöße hatten hier in dieser Woche, und auch schon am Wochenende los ging es mit dem BVB. Nach dem Sieg auf Schalke sind die nach Hause gekommen, ja, wurden begrüßt von den Fans dann vom Trainingsgelände, und das, naja, war nicht so ganz Corona-konform, sowohl im Bus als auch vorne die Fans, die keinen Abstand gehalten haben. Der BVB muss auch schon eine Strafe zahlen, 75.000 Euro. Hat die DFL relativ schnell verhängt, und das war eben nicht der einzige Corona-Verstoß. Ne?
Genau, es gab ja auch ganz schönes Wetter am vergangenen Wochenende, und das haben viele Dortmunderinnen und Dortmunder genutzt, um in die diversen Parks der Stadt zu laufen, um den Phoenixsee, in den Rombergpark und so weiter. Und da ist es halt sehr, sehr voll geworden. Die Polizei hat teilweise Straßen, die zum Phoenixsee hingeführt haben, gesperrt, weil es da so voll geworden ist. Und das Ordnungsamt, mit dem haben wir dann nochmal gesprochen, hat insgesamt 392 Menschen gezählt, die gegen die Corona-Schutzverordnung verstoßen haben an dem Wochenende, und 140 davon zum wiederholten Mal.
Und darauf wurde jetzt auch reagiert, ne? Mit neuen Regeln zur Maskenpflicht. Die gelten ab Samstag.
Genau. Und zwar gelten die auch generell nur samstags und sonntags und feiertags. Und von 12 bis 18 Uhr, also ein relativ festes Fenster, in dem sie gelten, was man so ein bisschen auf Wochenendausflüge zusammenfassen kann. Mhm. Und in dieser Zeit gilt dann Maskenpflicht in den meisten Dortmunder Parks. Am Phoenixsee, am Rombergpark, am Friedenbaumpark, am Westpark, am Höschpark und im Revierpark Wischlingen. Und für den Westfalenpark gibt es eine besondere Regelung, weil da ja die Besucher gezählt werden können, dadurch, dass man da Eintritt zahlen muss. Da gilt diese Regelung sobald eine bestimmte Anzahl an Menschen im Park ist und man davon ausgehen kann, dass die Abstände nicht mehr eingehalten werden können. Ich war auch tatsächlich vergangenen Sonntag selber im Westfalenpark. Ich oute mich mal als böser Mensch. Es war relativ voll. Vor allen Dingen auf dem Robinson-Spielplatz war es echt so, dass man da, wenn man ein bisschen sich nach Pandemie fühlen möchte und ein bisschen Abstände wahren sollte, vielleicht einen Bogen drum machen sollte. Aber es ist halt auch einfach schwer, am ersten schönen Wochenende des Jahres am Sofa hocken zu bleiben.
Ja, natürlich. Das war auch klar, dass alle natürlich gleichzeitig raus wollen. Ne?
Ja, natürlich.
Ich habe mir auch gedacht, lass das sein mit den Parks. Ich bin weiter rausgefahren, tatsächlich nach Herten in ein Naturschutzgebiet, was jetzt, glaube ich, noch nicht ganz so bekannt ist. Aber es ist einfach auch verständlich. Es soll ja auch niemand nur in seiner Bude hocken. Es ist sowieso schon alles gerade trostlos genug. Und wenn dann mal die Sonne scheint, dann sollen sie auch alle raus.
Ja, genau. Und ich meine, es ist ja auch so, dass die Ansteckungsgefahr an der frischen Luft schon geringer ist als zum Beispiel im Büro.
Richtig.
Aber das wird halt durch die Mutante nochmal alles ein bisschen verschärft. Also da reicht eine wesentlich geringere Virusmenge, die man einatmet, aus, um sich anzustecken. Und das ist dann wohl auch an der frischen Luft eine gewisse Gefahr.
Deswegen, der einfachste Weg, geht gerne raus, genießt das schöne Wetter, aber haltet euch an diese erweiterte Maskenpflicht. Die gilt ab morgen in den Parks und am Phoenixsee. Und dann passt das schon alles, würde ich vorschlagen.
Jo.
So, dann kommen wir jetzt mal zu einem Fall, den hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Der ist aufgeploppt, ich glaube am Mittwoch. Es geht um Norman Franz. Hattest du den vorher auf dem Schirm, bevor das jetzt wieder kam?
Nee, nicht mehr. Wir haben da mal uns länger mit beschäftigt mit diesem Fall, weil er halt sehr spektakulär ist, aber ich musste auch daran erinnert werden, als es aufkam.
Das ist ein fünffacher Mörder, zweimal aus dem Gefängnis geflüchtet und der Mann, der wird jetzt schon seit mehr als 20 Jahren gesucht und seit dieser Woche läuft eben eine weltweite Fahndung und los ging das Ganze hier bei uns in Dortmund.
Genau, weltweite Öffentlichkeitsverhandlung sogar, was besonders ist auf eine gewisse Weise. Ich glaube, das gab es in NRW, also für die Polizei NRW so auch erst einmal und alle Interpol-Staaten, 194 Staaten sind daran beteiligt. Und der Mann hat, es ist so ein bisschen Mafia-Film, was er gemacht hat. 1995 gab es offenbar einen Konflikt zwischen rivalisierenden Banden und er hat eine Handgranate in ein Auto geworfen, damit eine Person getötet. Eine zweite Person, die in dem Auto war, hat das überlebt, wollte fliehen und ist von ihm dann, so muss man das sagen, mit mehreren Kopfschüssen hingerichtet worden. Ist dann verurteilt worden wegen zweifachen Mordes zu lebenslanger Haft, ist aus der JVA Hagen entkommen, hat dann mutmaßlich auf der Flucht nochmal einen Raubüberfall begangen, bei dem nochmal drei Menschen getötet worden sind, wurde dann 1998 in Portugal festgenommen, ist dann 1999 in Lissabon wieder aus der Haft geflogen und seitdem weg.
Und auch das war ja sehr spektakulär, diese Flucht. Also ich lese hier Fenstergitter durchgesägt, mit einem Bettlaken abgeseilt, vier Mauern überwunden. Also das ist wirklich wie aus einem Film.
Ja, absolut. Also das könnte man sicherlich verfilmen. Das würde irgendwie den großen Mafia-Film und den großen Kriminalitätsfilm dieser Welt in wenig nachstehen. Nur dass es halt ein dramatischer, echter Fall ist. Und
Richtig.
Der Täter ist immer noch flüchtig.
Und jetzt wird eben die Fahndung nach diesem Mann nochmal angeschoben. Und da gibt's auch eine Stimmprobe von Norman Franz. Das ist eine relativ alte, aber wir hören da jetzt mal kurz rein.
Ich habe gerade mit dem gesprochen, ne?
Mhm.
Also der ist super, auf jeden Fall. Und Ende der Woche, ich bin jetzt, werde ich vom Gefängnis für eine halbe Stunde ins Gericht überführt. Und da wird dann entschieden, ob ich ausgeliefert werde oder nicht. Ich weiß nicht, ob das endgültig ist. Auf jeden Fall, da findet so ein Vorhängst statt.
Das war also Norman Franz. Da saß er offenbar gerade mal kurzzeitig tatsächlich im Gefängnis und ist nicht gerade ausgebrochen.
So scheint es, genau. Und ich weiß nicht, ob die jetzt aus dem portugiesischen oder aus dem deutschen Gefängnis ist, weil er ja von Auslieferung spricht. Das kann ich nicht einschätzen.
Es ist tatsächlich eine Belohnung ausgesetzt worden. Das sind 25.000 Euro für Hinweise, die zu einer Festnahme führen. Schauen wir mal, ob Norman Franz nochmal hinter Gitter kommt oder ob der sich so gut verstecken konnte. Wo auch immer. Weltweit. Es läuft eine weltweite Fahndung, weltweite Öffentlichkeitsfahndung. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald es da was Neues gibt. Jetzt lass uns mal über Häuser und Grundstücke sprechen. Da hattet ihr eine Geschichte und zwar ist es ein Immobilienportal, Scoparty. Was genau ist das?
Genau, das ist ein Portal, wo du im Prinzip für alle oder fast alle Häuser in Dortmund ein Preisschild dir anschauen kannst. So ein geschätztes Preisschild zumindest.
Das finde ich ganz spannend, kann mir aber nicht so ganz erklären, wie die an diesen Preis rankommen.
Das sind wohl Angaben von Menschen, die da wohnen, teilweise Angaben von Eigentümern, Vermietern, zum größten Teil aber Schätzwerte. Die meisten Eigentümer sind da ein bisschen von überrascht worden und gar nicht mit dem Boot, was natürlich auch kritisiert wird. Mhm. Man muss aber dazu sagen, Eigentümer können beantragen, die Daten dort zu löschen, und die Preise, die da angezeigt werden, sind so von dem, was wir an Stimmen eingesammelt haben, so semi-verlässlich. Also erstmal ist da eine sehr große Spanne angegeben. Teilweise schwanken die um 100% des Mindestpreises, der angegeben ist. Also kannst du auch ein bisschen raten, ehrlich gesagt. Und zum anderen hat sich ein Brechtner bei uns gemeldet, der so in seiner Umgebung mal geschaut hat, was die Häuser da für Preisschilder haben. Und uns erzählt hat, dass da Häuser, die so auf 300.000 Euro geschätzt wurden etwa von dieser Seite, für über 400.000 Euro verkauft worden sind vor kurzem. Also das Unternehmen selbst sagt, so die Idee ist, ein bisschen Transparenz in den Immobilienmarkt zu bringen, der ja sehr heiß ist gerade, und das kann man gutheißen. Man muss aber auch dazu sagen, dass dieses Unternehmen sein Geld damit verdient, an Makler und Kreditgeber zu vermitteln und mit Provisionen damit Provisionen einzusammeln.
Das also steckt hinter diesem Scoparty. Falls ihr dazu noch ein bisschen was lesen wollt, findet ihr die Links zu den Themen, über die wir heute sprechen, natürlich auch wieder in unseren Shownotes. Und damit nähern wir uns schon so langsam dem Ende. Aber ich habe noch eine Frage, Bastian. Und ich frage jetzt nicht ob, sondern ich frage gleich mal, wie viel Eis hast du gegessen diese Woche?
Tatsächlich nur eins. Und zwar nur eins im Westfalenpark.
Das war's?
Ja.
Was war's denn für ein Eis?
Aber ganz klassisch. Ich habe Apfelstrudel mit Vanilleeis gegessen.
Oh, lecker.
Ja, wirklich gut. Also finde ich auch vom Café an den Wasserbecken im Westfalenpark ist echt auch, ist schon stark.
Ich hatte ein Spaghetti-Eis, das war auch toll. In der Innenstadt. Sehr lecker. So, und das war's schon. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, Bastian? Das ist die letzte Folge. Wir sollten alles besprechen, was wir noch zu besprechen haben.
Dann bleibe ich noch eine Stunde.
Ich würde sagen, nein, wir machen jetzt Wochenende. Das war das Dortmund-Update. Und zwar für immer tatsächlich. Das war die letzte Folge. Aber wir werden mit neuen Formaten garantiert zurückkehren. Wir hoffen, es hat euch heute gefallen. Lob, Kritik, immer her damit. Schickt einfach eine Mail an podcast@radio912.de. Und ich würde sagen, Bastian, vielen Dank, dass du heute hier bei mir warst und dass wir zusammen diese letzte Folge aufgezeichnet haben.
Es war mir ein Fest.
Das Dortmund-Update von Radio 91.2 und den Ruhrnachrichten.